Das oben Gesagte zu verstehen, müssen wir zunächst wiederholen, was wir schon so oft gesagt haben, nämlich, was das Schöpfungsziel ist. Wir haben gelernt, dass es darum geht, seinen Geschöpfen Gutes zu tun. Damit es aber nicht das Brot der Scham gibt, würde etwas eingerichtet, das die Scham beim Empfangen der Freude und des Genusses aufhebt. Diese Angelegenheit wird Absicht, um zu geben, genannt, wenn man den Genuss empfängt. Da der Empfänger nicht seinen eigenen Nutzen im Sinn hat, sondern alles, was er empfängt, aus der Absicht heraus tut, dem Schöpfer zu gefallen, weil das sein Wille ist, denn er will Gutes tun, wurde die Scham dadurch aufgehoben. Aus diesem Grund sind die Lichter von den Kelim verschwunden, wenn die Absicht des Gebens von ihnen abweicht. In den höheren Parzufim wird dies Histakrut-Reinigung des Massach genannt. Und dadurch haben sie kein Or Hoser. Or Hoser bedeutet, dass der untere Parzuf die Freude an die höheren Parzufim zurückgeben will. Das bedeutet, dass das höhere Licht zum unteren kommt, um seinen Geschöpfen Gutes zu tun, dass das untere dem höheren die Freude zurückbringt. Das heißt, der untere möchte dem Hören Freude bereiten, indem er die Fülle des Hören empfängt. Aus diesem Grund wurden auch die Klipot geboren, deren Eigenschaft der Wille ist, nur für sich selbst zu empfangen. Auch das Gute und das Böse, das wir in unserer Welt empfinden, breitet sich aus diesem Grund aus. Alle Verderbnisse und Korrekturen drehen sich nur um diesen Punkt, der das Verlangen zu empfangen heißt. Wenn das Gefäß des Empfangens so bleibt, wie es entstanden ist, als Empfangen, um zu empfangen, würde es aufgrund der Ungleichheit ungleichen Form Scham verursachen. Aus diesem Grund gab es die Korrektur, die um des Gebens willen genannt wurde. Und diese Angelegenheit, also die Umwandlung des Willens zu empfangen in Arbeit um des Gebens willen, ist die ganze Arbeit, die die unteren Welten haben. In den höheren Welten wird diese Angelegenheit Rückzug der Lichter oder Ausdehnung der Lichter genannt. Das heißt, die Absicht zu geben ist das, was alle Welten bewegt. Wenn also der Untere die Macht des Gebens hat, empfängt er den höheren Reichtum. Außerdem hängt das Maß der Fülle, die der Untere empfängt, von dem Maß des Gebens ab, das der Untere hat. Wir haben gelernt, wer am schwersten arbeitet und überwindet, um zurückkehrendes Licht zu geben, erhält eine höhere Stufe. Mit anderen Worten, alles hängt von dem Maß des Gebens ab, das der Untere geben kann. Wir haben bereits gesagt, dass der Wille zu empfangen das Einzige ist, was als neue Schöpfung gilt und Kli genannt wird, in das die höhere Fülle gegossen wird, und daraus ergibt sich, dass die unteren Geschöpfe in ihrem Willen zu empfangen vier Unterscheidungen treffen sollten. Die dritte Unterscheidung ist, dass er keine Belohnung für seine Kraft und Geldanstrengung will. Das heißt, er arbeitet. Das heißt, er arbeitet in der Verhüllung zwischen Mensch und Mensch und zwischen Mensch und Schöpfer. Und er sagt zu seinem Schöpfer, ich bin dir dankbar, dass du mir das Verlangen und das Begehren gegeben hast, etwas zu tun, um dir zu gefallen. Das ist meine ganze Belohnung im Leben, dass ich das Privileg habe, dir zu dienen. Im Gegenzug bitte ich dich, mir als Belohnung mehr Verlangen und Begehren zu schenken, damit ich keine fremden Gedanken habe, etwas für mich zu tun. Vielmehr ist mein einziger Wunsch, um des Schöpfers Willen zu arbeiten. Ich glaube, dass es nichts Wichtigeres auf der Welt gibt, von dem ein Mensch erwarten kann, dass es ihm im Leben belohnt und ihm glücklich macht. Die ganze Welt arbeitet für den Wohlstand. Jeder will ihn erreichen, aber sie wissen nicht, was Glück ist. Darin sind jedoch alle gleich. Sie wollen glücklich sein. Und ich weiß, was Glück ist. Wenn man damit belohnt wird, dass man dem König dient und nicht an seinen eigenen Nutzen denkt, sondern an den des Königs, dann ist dieser Mensch der Glücklichste auf der Welt. Woher ich das weiß? Weil ich das so empfinde. Welche Belohnung will ich denn? Nur dies. Deshalb sagte er, Ewige, gewahre mir Arbeit um des Schöpfers Willen. Es ist so, wie unsere Weisen sagten, die Belohnung für eine Mitzwa ist Gebot. Aus diesem Grund ist dies die Belohnung, die ich erwarte. Und diese Unterscheidung wird als Lishma bezeichnet, das heißt geben, um zu geben. Wenn der Mensch den Zustand im Allgemeinen, der empfängt, um zu empfangen, verlassen will, tritt er in den zweiten Zustand ein, der Geben um des Gebens willen genannt wird. Und Lolishma heißt, er hofft, durch die Ausführung von Handlungen des Gebens belohnt zu werden, weil er sich um ein Geben handelt. Auch in diesem Fall gibt es zwei Unterscheidungen. Erstens, er will, dass die Menschen ihn belohnen, sodass es so aussieht, als würde er gute Taten vollbringen, weil die Menschen ihn dazu zwingen, indem sie ihm Respekt zollen und so weiter. Daraus folgt, dass er Torah und Mitzvot zu befolgen scheint, weil die Menschen es ihm befehlen und es ist nicht der Schöpfer, der ihn dazu verpflichtet. Zweitens, er arbeitet in der Verhüllung und will keine Belohnung von den Menschen. Er zeigt ihnen nicht die Arbeit, die er tut, und natürlich geben sie ihm dafür nichts. Er will stattdessen, dass der Schöpfer ihn für das Einhalten von Torah und Mitzvot belohnt. Hier gibt es einen großen Unterschied zwischen dem Zustand von Lolishma In diesem Zustand ist der Schöpfer derjenige, der das Einhalten von Torah und Mitzvot befiehlt, und es sind nicht die Menschen, die ihn zum Einhalten von Torah und Mitzvot zwingen. Deshalb nennt man diesen Menschen einen Diener des Schöpfers, denn seine ganze Arbeit besteht ausschließlich darin, die Gebote des Schöpfers zu befolgen, die er uns befohlen hat. Er will jedoch eine Belohnung für seine Arbeit, damit der Schöpfer seine Belohnung zahlt und nicht die Menschen. Unsere Weisen sagten jedoch, man sollte sich immer mit Torah und Mitzvot befassen, auch wenn man in Lolishma ist, denn von Lolishma kommen wir zu Lishma. In der Arbeit Lolishma, durch die ein Mensch auf die Stufe von Lishma kommen will, ist hier besondere Vorsicht und viel Verständnis gefragt und eine besondere Anleitung, wie man den Zustand von Lolishma verlässt und zu Lishma kommt. Dieser Ort ist sehr kompliziert. Denn man kann die Wahrheit nicht überprüfen. Das heißt, was wahr und was falsch ist, denn es liegt in der Natur des Menschen, keine Fehler in sich selbst zu sehen, weil er sich selbst nahe ist. Er ist aus diesem Grund voreingekommen und Bestechung macht die Augen der Weisen blind. Und selbst wenn er die Wahrheit erkennt, dass er auf dem falschen Weg ist und seinen Weg ändern, also aus der Eigenliebe herauskommen muss, beherrscht die Klippa Ägyptens den Körper. Aus dieser Herrschaft kann sich der Mensch nur mit Hilfe von oben befreien. Wie unsere Weisen sagten, der Trieb des Menschen überwindet ihn jeden Tag. Und wenn der Schöpfer ihm nicht helfen würde, wäre er nicht in der Lage, ihn zu überwinden. Deshalb beginnt die Arbeit in erster Linie im zweiten Zustand, der Lolishma genannt wird. Einen Treibstoff für die Arbeit. Wenn der Mensch sich danach sehnt, ein Diener des Schöpfers zu sein, ohne eine Gegenleistung zu empfangen, protestiert der Körper mit aller Macht und gibt ihm keine Ruhe. Wenn er zu ihm sagt, ich möchte Torah und Mitzvot ohne jede Belohnung befolgen, ich will die Mitzvot des Glaubens befolgen, das heißt, an die Größe des Schöpfers glauben, obwohl der Körper die Größe und Bedeutung des Schöpfers nicht spürt, dass es sich lohnt, ihm zu gehorchen und seine Gebote bis ins Detail einzuhalten. Damit diene ich ihm und ich stelle mir vor, wenn der Größte der Generation hier wäre und er würde nicht irgendjemandem erlauben, ihm zu dienen, sondern hat eine Handvoll Menschen ausgewählt. Und ich bin unter ihnen. Wie glücklich wäre ich dann? Warum also kann ich hier beim Dienst für den Schöpfer nicht ohne Gegenleistung arbeiten und erwarte, dass ich für den Dienst etwas zurückbekomme? Das ist so, weil ich dort einen Menschen sehe, den alle respektieren und mir sagen, wie großartig er ist. Ich kann die Größe, über die sie sprechen, nachvollziehen. In diesem Fall diene ich ihm, weil er so wichtig ist. Aber beim Schöpfer ist es geboten, an seine Größe und Bedeutung zu glauben und vor allem zu glauben, dass er gut ist und Gutes tut. Denn der Körper will nicht glauben, sondern mit eigenen Augen sehen, dass es so ist. Aus diesem Grund überwindet der Mensch sich manchmal und hat einen Teilglauben, das heißt, er gibt ihm kleine Portionen. Er hat jedoch nicht die Kraft, im ganzen Glauben zu glauben, wie es in der Einleitung zum Studium der Zensferot geschrieben steht. Jetzt können wir verstehen, warum ein Mensch in der Arbeit des Gebens nicht vorankommt. Das heißt, wo er keine Belohnung für seine Arbeit sieht, hat er keinen Treibstoff. Und der Körper erschlaft in der Arbeit. Wir sollten sagen, dass dies einzig und alleine am mangelnden Glauben liegt. Und wenn der Mensch das weiß, das heißt, wenn er den Grund kennt, der ihn schwächt, sodass er keine Kraft zum Arbeiten hat, besteht die Hoffnung, dass er sich so korrigieren kann, dass er gesund und stark ist und zur Arbeit gehen kann. Wenn er aber die Ursache der Krankheit erkannt hat, bedeutet das, dass der Grund nur darin liegt, dass ihm der Glaube fehlt an die Größe und Bedeutung des Schöpfers zu glauben. Der Zohar nennt dies Schrina im Staub. Und unsere Arbeit ist es, die Schrina aus dem Staub zu erheben. Das gibt uns eine andere Ordnung in der Arbeit des Schöpfers. Das bedeutet, dass man wissen sollte, dass es Handlungen und Absichten gibt und uns das Einhalten von Torah mit Wort, in Wort und Tat gegeben wurde. Aber alle, sowohl als Torah als auch mit Wort, haben auch eine Absicht. Das heißt, die Absicht auf das, was ich als Gegenleistung für das Einhalten von Torah und Mitzvot will. Das heißt, was ich beim Einhalten von Torah und Mitzvot beabsichtigen muss.
In erster Linie sollte er wissen, um wessen Wohl er sie befolgen muss. Das heißt, man kann von Menschen im Allgemeinen nicht sagen, dass sie Absichten haben sollen, weil sie von Lolishma kommen und das Handeln allein reicht aus. Und aus diesem Grund können sie nicht dazu verpflichtet werden, Absichten zu haben. Vielmehr, wenn sie vielmehr Torah und die Mitzvot im praktischen Handlung einhalten, was die von Worten oder Taten abhängen, Mitzvot gilt, dann ist die Absicht nicht wichtig. Denn selbst wenn sie keine Absicht haben, sondern darauf abziehen, dass sie sie jetzt befolgen, was der Schöpfer ihnen befohlen hat, reicht ihnen für ihr Lolishma aus. Wenn ein Mensch aber Lishma erreichen will, das heißt, er will Torah und die Mitzvot nicht einhalten, um belohnt zu werden, sondern um dem Schöpfer Zufriedenheit zu bereiten, dann ist das eine Angelegenheit der Absicht. Das heißt, diese Gebote, die ich befolge, mit welcher Absicht tue ich das? Es ist bekannt, dass es unmöglich ist, ohne Gegenleistung zu arbeiten. Wie kann man also einem Menschen sagen, dass es sich lohnt, zu arbeiten, ohne eine Gegenleistung zu empfangen? Ist es schließlich auf eine, er ist schließlich auf eine Gegenleistung angewiesen. Es gibt nur eine Sache, die man ihm sagen kann. Er wird damit belohnt werden, dass er dem König dient, und es gibt keinen größeren Genuss, als dem König zu dienen. Und je nachdem, wie wichtig der König ist, wird er sich also freuen. Das heißt, das Maß des Genusses, dem König zu dienen, hängt von der Bedeutung des Königs ab, davon, wie sehr er ihn schätzt. Da die Shechina aber im Exil und im Staub ist, wird dem Heiligen Zohar gesagt, dass man die Ausrichtung haben sollte, die Shechina aus dem Staub zu erheben. Staub bedeutet Niedrigkeit, die ein Mensch mit seinen Füßen tritt. Das bedeutet, dass ein Mensch bei allem, was er beim Einhalten der Tora und den Mitzvot tut, beabsichtigen sollte, dass er dadurch belohnt wird, die Shechina aus dem Staub zu heben. Es ist bekannt, dass er eine Gegenleistung für seine Arbeit in der Tora und den Mitzvot in dem Gefühl haben will, dass er einem großen König dient. Das heißt, er spürt während der Arbeit in der Spiritualität, wenn er um des Gebens willen arbeiten will, den Geschmack von Staub während seiner Arbeit. Das ist so, weil es eine große Verhüllung der spirituellen Angelegenheit gibt, dass wir die Wichtigkeit der Angelegenheit weder sehen noch fühlen. Daraus ergeben sich alle Hindernisse für ihn. Wenn aber der Schöpfer die Verhüllung von ihm entfernen würde und er die Bedeutung des Körpers spüren würde, wäre das seine ganze Belohnung, die er sich für sein Leben wünscht. Das ist so, weil er dem König dienen will, so wie geschrieben steht, dass wir im Gebet und nach Zion soll es kommen, sagen, gepriesen sei er Gott, der uns zu seiner Herrlichkeit erschaffen hat. Ein Mensch möchte dem Schöpfer dafür danken können, dass er ihn zu seiner Herrlichkeit erschaffen hat. Das heißt, er möchte dem Schöpfer dienen. Das bedeutet, dass ein Mensch mit all seinen Organen übereinstimmen wird und dass sein Mund und sein Herz dasselbe sein werden, dass er dem Schöpfer dafür dankt, dass er den Menschen zu seiner Herrlichkeit erschaffen hat und dass er den Menschen nicht zu seinem eigenen Nutzen erschaffen hat, sondern dass sein Wille und seine Sehnsucht nur dann bestehen, dem Schöpfer Zufriedenheit zu bereiten. Diese Absicht sollte der Mensch bei allem, was er tut, haben, und dank dieser Tat, die er ausführt, wird der Schöpfer ihm die Absicht geben, dass all sein Handeln nur dem Geben dient, dass er sein Verlangen nach Eigenliebe aufhebt, der er sieht, dass er aus ihrer Herrschaft nicht herauskommt. Exil unter den Völkern der Welt ist. Bekanntlich sagt der Heilige Zohar, dass jeder Mensch eine kleine Welt ist. Es wurde auch gesagt, dass es 70 Völker auf der Welt gibt, ebenso wie das Volk Israel. Auch gibt es in jedem Menschen 70 Völker und Israel. und dass Israel in ihm ist. Im Exil unter der Herrschaft der 70 Völker in ihm. So haben unsere Weisen gesagt, wer kommt, um rein zu werden, dem wird geholfen. Wir sollten das Wort kommt folgendermaßen auslegen. Wir können sagen, das kommt, die Handlung ist, die er ausführt. Er will es im Respekt Lishma tun, aber er kann es nicht, weil er im Exil unter der Herrschaft der Völker der Welt ist. Von oben geholfen bedeutet, dass der Schöpfer ihn aus dem Exil unter den Völkern, die ihn beherrschen, erlöst. Es stellt sich also heraus, wenn der Mensch die Handlung ausführt und will, dass die Handlung in Lishma geschieht, das heißt, dass er für die Ausführung nichts empfängt, nämlich eine Belohnung in dieser oder der kommenden Welt, im Wesentlichen will er etwas für sein Handeln. Und er möchte aber, dass der Schöpfer ihm die vollständige Zufriedenheit über seine Handlung gibt und dass er das Gefühl hat, dass er jetzt der glücklichste Mensch auf der Welt ist, weil er dem König dient. Wenn er jedoch etwas anderes zusätzlich zum Dienst erhält, beeinträchtigt dies den Dienst des Königs. Und ein Beweis dafür ist, dass er mehr möchte. Aber was kann er sonst verlangen? Warum fühlt er nicht die wahre Ehrfurcht und die Empfindung, während er mit dem König spricht? Er fragt den König zum Beispiel, wenn er für den Segen, für den Genuss spricht und sagt, gepriesen seist du, Ewiger, der du Brot aus der Erde hervorbringst, warum hat er dann nicht den Anstand, mit Ehrfurcht und Zittern dazustehen, wie man von einem König steht? Vielmehr spricht er zum Schöpfer, ohne irgendeine Empfindung zu haben, zu wem er spricht. Und das schmerzt ihn. Aber da er nicht in der Lage ist, sich selbst zu korrigieren, bittet er den Schöpfer, ihm zu helfen und ihm eine Offenbarung zu geben, damit er fühlt, vor wem er steht, vor dem König der Könige. Warum spürt er es dann nicht? Im Heiligen Zohar steht geschrieben, wer kommt, um rein zu werden, dem wird geholfen. Und er fragt, womit? Und er antwortet, mit einer heiligen Seele. Das heißt, ihm wird von oben eine Fülle gegeben, die Neshama-Seele genannt wird. Und sie hilft ihm, aus der Herrschaft der Eigenliebe herauszukommen und in die Heiligkeit einzutreten, was bedeutet, dass alle seine Gedanken nur noch darauf gerichtet sind, dem Schöpfer Zufriedenheit zu bereiten. Durch die Seele, die er erhält, werden die Verhüllung und die Einschränkung aufgehoben und er spürt die Größe des Schöpfers. Zu diesem Zeitpunkt gibt sich der Körper dem Licht des Schöpfers hin, wie eine Kerze vor einer Fackel. Und er spürt, dass er aus der Versklavung in die Freiheit gekommen ist. So verstehen wir, was der heilige Ari gesagt hat. Vor dem Auszug aus Ägypten fand sich das Volk Israel in 49 Toren der Tuma, Unreinheit, und dann erschienen ihnen der König, der Heilige, und erlöste sie. Die Frage ist, warum er bis zu diesem Zeitpunkt gewartet hat, als sie sich in völliger Niedrigkeit befanden. Und nach dem oben Gesagten sollten wir verstehen, dass sie, als sie ihren wahren, niedrigen Zustand sahen, dass sie sich zurückentwickelt hatten und nicht auf die Seite der Heiligkeit vordringen konnten, verstanden, dass kein Bote ihnen helfen konnte, so wie bei der Allegorie mit dem Arzt. Dann schrien sie nur noch zum Schöpfer, damit er ihnen hilft. Deshalb steht geschrieben, ich und nicht ein Bote. Und die Bedeutung, dass er selbst sie erlöste und aus dem Exil befreite, bedeutet, dass sie erlangten, dass es keine Boten in der Welt geben, sondern der Schöpfer alles tut. So steht es auch im Heiligen Zohar geschrieben, wer kommt, um rein zu werden, dem wird geholfen. Und er sagt, womit wird ihm geholfen? Mit einer heiligen Seele. Das heißt, er empfängt die Offenbarung seiner Göttlichkeit, die Neshama genannt wird. Dadurch erlangt er seine Wurzel, und dann annulliert sich ein Mensch wie eine Kerze vor einer Fackel. Nachdem er die Neshama erlangt hat, denn dann spürt er, dass sie ein göttlicher Teil von oben ist. Jetzt können wir verstehen, was wir uns gefragt haben, warum rief er gerade Josef und nicht die anderen Brüder, um ihnen zu sagen, wie er es zu Josef sagte, handle mit mir in Barmherzigkeit und Wahrheit. Und Rashi interpretiert, dass die Barmherzigkeit, die wir mit den Toten tun, wahre Barmherzigkeit ist, denn er erwartet keine Belohnung. Und hier gibt es einen Widerspruch zu den Worten von Rashi, indem er sagt, neben dem Vers, und ich gebe dir den Anteil mehr als deinen Brüdern. Und er sagt, weil ihr euch um mein Begräbnis bemüht. Und das ist verwirrt im Hinblick auf das, was er sagt, dass Jakob zu Josef sagte, er sollte mit ihm wahre Gnade walten lassen, da er keine Belohnung erwarte. Immerhin bezahlt er ihn für die Mühe, indem er ihm einen Anteil mehr gibt als seinen Brüdern. Hier wird die Reihenfolge der Arbeit von Anfang bis zum Ende angedeutet. Jakob befahl seinem Sohn Josef, erstens, handle wahrhaftig gnädig. Das ist so, weil der Beginn der Arbeit darin besteht, Lishma zu erreichen, was geben, um zu geben genannt wird, und keine Gegenleistung für die Arbeit zu verlangen. Und so interpretiert Rashi, dass die Barmherzigkeit, die wir mit den Toten tun, darin besteht, dass es keine Gegenleistung erwartet, dass er keine Gegenleistung erwartet. Sie tun Barmherzigkeit, also Handlung des Gebens, ohne die Absicht. In der Tat gibt es die wichtigste Unterscheidung, die des Schöpfungsziels ist, dass der Untere Freude und Genuss empfängt, aber mit der Ausrichtung, um zu geben. Diese Unterscheidung deutet sich auch in dem an, was gesagt wurde, und handle mit mir in Barmherzigkeit und Wahrheit. Was bedeutet, dass diese Barmherzigkeit ihn zur Wahrheit führen wird? Wahrheit bedeutet, wie es im Studium der 10 Sphirot geschrieben steht, die siebte Korrektur der 13 Korrekturen von Dikna ist Wahrheit, die mit dem Namen der heiligen Äpfel bezeichnet wird, die beiden Angesichter sind. Und er interpretiert dort in Opnimi, dass wir bei der Erlangung der siebten Korrektur, die Wahrheit genannt wird, sehen wir, dass seine Führung mit den seinen Geschöpfen tatsächlich eine Führung des Guten und Gutes Tuns ist. Das heißt, die Führung, die vorher nur im Glauben war, wird nun mit der Erlangung und dem Gefühl belohnt, dass dies wirklich so ist. Und zu diesem Zeitpunkt empfangen sie das Gute in Form von Empfangen um des Gebens willen. Und das ist das Schöpfungsziel, dass die Geschöpfe Freude und Genuss empfangen, denn dadurch wird das Schöpfungsziel verwirklicht. Nun können wir den Vers, der Ewige ist nahe bei allen, die zu ihm aufrufen, bei allen, die ihn in Wahrheit anrufen, auch zwei Arten auslegen. Erstens, der Ewige ist nahe bedeutet, dass er das Gebet aller erhört, die ihn in Wahrheit anrufen. Das heißt, sie spüren, wenn sie sich in Handlung des Gebens anstrengen, sehen aber, dass sie weit von der Absicht des Gebens entfernt sind, das bedeutet, dass sie die Wahrheit sehen, dass eine große Entfernung zwischen der Tat und der Absicht besteht, dass sie die Absicht der Eigenliebe nicht verlassen können. Sie beten zum Schöpfer, sie von dieser Versklavung zu befreien. Und das ist alles, was sie wollen und begehren. Dies ist die einzige Erlösung, die sie erwarten. Sie glauben, dass der Mensch, solange er in Eigenliebe lebt, vom Leben der Lebenden getrennt ist. Und der Vers sagt, der Ewige ist nahe allen, die zu ihm aufrufen. Der Ewige wird ihnen die Wahrheit geben. Das heißt, dass sie in der Lage sein werden, wahre Barmherzigkeit zu erweisen und sich nicht damit zufrieden geben werden, unwahre Barmherzigkeit zu erweisen. Also, Lolishma. Und da es ein Gebet um die Wahrheit ist, hilft ihnen der Schöpfer und sie empfangen von ihm die Eigenschaft der Wahrheit. Und zweitens, streben nach der Wahrheit. Sie wollen die Stufe der Wahrheit erreichen, die die siebte Korrektur der 13 Korrekturen von Dikna ist. Durch diese Korrektur wird er den Geschöpfen offenbart und in der Tat sieht jeder, dass der Schöpfer seine Welt mit der Führung des Guten und des guten Tuns leitet. Dies wird offenbarte Chassadim genannt, wenn die Gnaden des Schöpfers allen offenbart werden, dass sie wahr sind.
Die ganze Sache zu Lishma, die er sagt, hört sich sehr egoistisch an. Denn er schreibt hier, meine ganze Belohnung im Leben heißt, dass ich dir geben kann. Und ich möchte, dass du mir die Sehnsucht und die Kraft gibst, dass ich keine fremdartigen Gedanken habe, das für mich selbst zu tun, sondern meine Seelen bestreben soll, nahe dazu sein, um im Namen des Himmels zu arbeiten. Das heißt, er bietet den Schöpfer darum, ihm sein Verlangen zu verändern. Das hört sich egoistisch an. Mhm. Wenn der Schöpfer sein Verlangen verändert, so wie er vorher ein Verlangen nur zu empfangen hat, jetzt habe ich dann das Verlangen zu geben. Ist trotzdem, er will trotzdem empfangen, er arbeitet trotzdem entsprechend seinem Verlangen, seines Verlangens und nicht. Ja.
Also das bedeutet es, man kann also diesen Willen zu empfangen nicht berühren, denn er muss bleiben.
Ja, damit er das Gefühl der Korrektur hat.
Ja, und dafür brauchen wir die Absicht zu geben.
Ja, und die Spannung zwischen ihnen muss ständig aufrecht bleiben. Ansonsten bist du einfach nur eine Maschine. Ein Automat.
Ein Engel.
Ja.
Ein Engel.
Genau.
Gut. In Ordnung. Ja.
Es ist wirklich
schwer in Worten ausdrücken, die große Begeisterung zu diesem tollen Artikel. Das Gefühl während der Lesung war wirklich tatsächlich so, vielleicht kann man jene Absicht, jene Bitte, welche Rabash uns hier tief nahegelegt hat, irgendwie deuten. Und ich wollte fragen, ich erkenne, dass zu jedem anderen Augenblick es mir schwer fällt, in einer ähnlichen Absicht zu sein, zumindest so etwas außen, das heißt, wo Rabash auf uns Einfluss hat. Die Frage ist die, wie können wir noch feinfühliger zu solch einer Form der Arbeit sein, zur Erneuerung der Absicht des Gebetes, so wie hier und jetzt, gemeinsam mit den Freunden während der Lesung.
Ja, das ist ein guter Zustand für eine Klärung.
Er spricht im Artikel über den Körper, mit dem man Chesed mitmachen soll, denn er ist vom wahren Leben losgelöst. Und er schreibt doch, dass der Körper sich annulliert wie das Kerzenlicht vor einer großen Fackel. Die Frage ist, muss sich der Körper ständig widersetzen oder muss sich der Körper vor der Annullierung auflösen?
Das ist die Arbeit des Menschen. Das ist ja nicht so, dass der Körper das von sich aus macht.
Die Frage ist die, ob der Mensch ständig seinen Körper so aufregt, muss sich immer in der Absicht des Gebens zu befinden.
Das hängt von der Absicht des Menschen ab in Bezug auf den Schöpfer.
Die Frage ist, ob man es daran messen kann, wie sehr sich der Körper dem widersetzt. Stimmt das?
Ja.
So, warum sagt er dann, dass es sich dann quasi auflöst, wie ein Kerzenlicht von einem großen Flamme gegenüber dem schöpferischen Licht?
Michael.
Ich möchte fragen, ich habe gehört, dass man einen Affen nicht überzeugen kann, dir eine Banane zu geben, um die kommende Welt zu erreichen. Und man kann Menschen davon überzeugen, andere Menschen umzubringen, um eine höhere Welt zu erlangen. Das heißt, der Mensch kann ohne Blumen nicht arbeiten. Es sei denn, du sagst dem Körper, dass es einen König gibt, den du quasi dienen kannst. Warum können wir trotzdem nicht unseren Körper davon überzeugen, dass es einen großen König gibt und es lohnt sich, ihm zu dienen, dass der Dienst an einem großen König, das ist der eigentliche Blumen ist. Sowohl hier auf der einen Seite gibt es hier eine Verhüllung und dort auch eine Verhüllung. Das heißt, für die kommende Welt kannst du ist der Mensch bereit, alles zu tun, ja, für ein höheres Leben. Aber hier für den Dienst einem König gegenüber kann der Mensch das nicht tun. Was ist das Problem hier? Ist ja ohne hohen Dinge, ohne die Absicht, nicht andere Menschen umzubringen, dafür, um eine kommende Welt zu erreichen. Auch dazu sind sie in der Lage.
Wir glauben nicht an die kommende Welt.
Aber Tatsache, es gibt Millionen von Menschen, die bereit sind, andere umzubringen für ein höheres Leben, für nächstes Höhere, für die kommende Welt.
Ja, das ist, die, woran Sie denken, ist die letzte Stufe der Entwicklung.
Okay, so wie können wir denn unseren Körper davon überzeugen, unser Ego, dass es sich lohnt, dem Schöpfer, zu dem König zu dienen?
Durch die Umgebung, in der alle den Schöpfer respektieren und das zu wissen, dass er der Erste ist und der Letzte ist und sie haben keine Kontrolle. In unserer Welt ist er die höhere Kraft und so gelangst du dorthin.
Wir befinden uns in so einer Umgebung. Wir lesen ständig darüber. Wir reden ständig darüber.
Das reicht nicht aus.
Wieso Qualität, Quantität, meinen Sie?
Der Einfluss der Gemeinschaft reicht nicht aus, dass wir das akzeptieren und respektieren.
Annehmen. Ja, also was soll man dann tun?
Setze fort, bete, verschiedenste Handlungen und Übungen ausführen, dass wir uns davon überzeugen, dass der Schöpfer die Hauptsache ist, dass der Einzige, es gibt keinen außer ihm, Enot Melvado. Ja.
Wir in unserem Zehner machen sehr viele Aktivitäten aus der Wichtigkeit des Ziels heraus. Wir opfern uns, wir annullieren uns, verbinden die Fürsorge für die Freunde. Wenn es einen Freund im Zehner gibt, welcher etwas beiseite fällt, wollen wir ihm näher dem Zentrum im Zehner führen. Und es gibt diese Empfindung, dass oftmals diese Aktivitäten uns nicht verbinden, sind noch immer einen Spalt, einen Pfahl zwischen uns stellen.
Ja.
Was heißt das, dass man im Zehner mit einer heiligen Seele belohnt wird? Wo ist dann die Wichtigkeit des Schöpfers allen offenbart? Alle fühlen, es ist eine große Verdienst ist, ihm zu dienen.
Nun, so ist es, dass man so ein Gefühl erlangt. Und das ist bereits der Schlüssel zur Lösung.
Es scheint, als würden alle unsere Handlungen sich so anfühlen sollen.
Nur dafür.
Nur dazu führen? Zu diesem Schrei?
Dass der Mensch helfe seinem Freund.
Ein paar Eindrücke zu diesem Artikel. Auch viele Freunde hier haben es angeführt. Rabash beschreibt hier sehr viele Zustände, welche wir auf unserem Weg durchlaufen. Aber diese Zustände sind scheinbar so feine kleine Klicks, welche wir im Herzen fühlen. Sehr feine Dinge. Und meine Frage lautet, wie können so feine Veränderungen im Herzen die Qualität unseres Lebens von einem Ende zum anderen Ende verändern?
Warum nicht? Warum nicht? Es ist ausreichend. Es ist ausreichend. Lassen zum Beispiel eine kleine Umdrehung ein, die uns in eine Beobachtung in uns führt, wie die Umgebung uns beeinflusst, wie der Schöpfer uns beeinflusst. Und wir fangen an, von einem zum anderen hineingezogen zu werden.
Ich habe plötzlich begonnen zu fühlen, dass die Methode von, die Methode der Kabbalah von Raslam und Rabash uns die Erwartungshaltung wegnimmt. Wir erwarten keine großen Veränderungen, dass das groß passiert. Vielleicht fehlt es uns an, an solcher Erwartung. Vielleicht fehlt es uns daran, mangelt es uns daran, die neuen Studenten darauf vorzubereiten, dass die Veränderung allmählich passiert, kleine Klicks im Herzen, dass unsere Auffassungsgabe in unserem Leben sich dadurch, wie wir Dinge erwerben, verändert. Und das ist keine gewöhnliche Sache, die passiert, die verändert.
Es ist zu wenig. Dieser Wandel, den du fühlst.
Nein, im Gegenteil, ich fühle große Veränderungen. Ich meine, dass die Erwartungshaltung von jenen Menschen, die in das Studium eintreten, und ich auch, nach sehr vielen Jahren bin ich dazu gekommen, was habe ich durchlaufen? Kleine Veränderungen im Herzen.
Ja.
Dinge, die sich verändert. Und das ist nicht etwas, was ein Mensch erwartet. Das heißt, das ist, was das Leben, dass sich das Leben verändern wird, diese kleinen Klicks in seinem Herzen.
Lehrt, lehrt. Nach und nach kommt man dorthin. Man fängt an, aufmerksam zu werden für diese kleinen Änderungen im Herzen und man stellt fest, das ist die Hauptsache.
Letzte Frage diesbezüglich. Sagen wir, wenn wir davon sprechen, wie die Weste Kabbalah sich in den meisten in das Volk verändert. Es fühlt sich vorzustellen, dass Menschen tagtäglich aufstehen, um zwei Uhr nachts im Laufe von Jahren.
Nein, nein, das ist nicht für jeden.
Wie werden Menschen in Zukunft, wie heißt der Kabbalah im Laufe vieler Jahre? Wie wird das werden? Was für ein Umfeld müssen wir für die Menschen organisieren? Also ich kenne nur unser Umfeld.
Das ist eine sehr einzigartige Umgebung.
Hier.
Mit einem einzigartigen Verlangen. Und sie in einem sehr besonderen Zustand, Männer wie Frauen. Und das ist sogar noch wundersamer. Das ist alles.
Ja, entschuldige, dass ich hier noch doch nicht nachgebe. Wenn jemals ein Zustand passiert, was der Kabbalah ausbricht, müssen Menschen nicht so aufstehen wie wir in der Nacht und müssen diese kann man sich vorstellen, dass sie angenehmere Bedingungen haben werden als klar ist. Und es kann sich lange so fortsetzen. Die Frage ist die, wie kann man die Zeit in Aktivitäten umwandeln und beschleunigen? Was soll man tun?
Durch die Verbindung zwischen uns. Durch die Verbindung zwischen uns.
Jetzt haben wir uns auf einen bestimmten Prozess vereinbart, eine Veränderung zu bewirken. Und wir schaffen es nicht. Die Veränderung geschieht nicht. Und es gibt hier diesen Zweifel. Wir versuchen es, wir probieren es aus, aber es funktioniert nicht. Was ist der Rat? Sollen wir noch weitere Dinge ausprobieren? Sollen wir Dinge erneuern? Oder wir wenden uns auch nicht an den Schöpfer. Wir schaffen es nicht, zum Schrei zu gelangen, damit es passiert. Was ist der Rat in solch einem Zustand?
Ich verstehe nicht.
Wir wollen eine Veränderung bewirken und uns in eine bestimmte Richtung entwickeln.
Ja.
Wir haben Handlungen gemacht, Aktivitäten, das funktioniert nicht. Wir machen noch was, das funktioniert nicht. Wir machen noch was, das geht auch nicht. Es entsteht allmählich so eine Art Gefühl der Gleichgültigkeit nachzugeben, davon abzulassen. Die Frage ist die, was ist der Rat, um auf richtige Weise damit zu arbeiten?
Solch eine Verbindung zwischen uns zu verbinden, zu finden, damit der Schöpfer uns hilft, damit wir tatsächlich verbunden werden.
Wir versuchen das zu tun.
Ihr müsst Kräfte investieren in die Verbindung zwischen euch, damit ihr dem Schöpfer zeigt, dass ihr alles tut, aber um Erfolg zu haben, aber ihr habt keinen Erfolg.
Sich zu verbinden, um Kräfte in die Handlungen, die wir durchlaufen, in die Prüfungen, die wir durchlaufen, zu investieren?
Ja. In Ordnung, ja.
Rabash erklärt uns, dass das ganze Problem darin liegt, dass wir keine Antriebskraft haben, uns zu entwickeln, weil es uns am Mangel glaubt. Wir haben nur teilweise Glauben. Und dann wird es abgeschwächt und dann kommen verschiedene Ratschläge und es beruhigt uns quasi, beruhigen uns damit für eine gewisse Zeit. Und danach können wir wieder nicht voranschreiten. Und er sagt, dass man dazu gelangen muss, tatsächlich zu fühlen, dass es ein großes Glück, ein großer Schatz und Genuss ist, dass wir dem König dienen, dass darin die wahre Medizin existiert. Das ist die wahre Ursache, der Grund. Das hört sich total egoistisch nullischmal an. Ich möchte einen sehr großen Genuss erhalten, weil ich dem König diene. Das ist die wahre Medizin und alles ist gut. Wir leben in einer heilen Welt. Ich stelle meine Frage so. Was bedeutet es tatsächlich, dem König zu dienen? Was heißt es, zu fühlen, dass ich dem König diene?
Ich weiß es nicht. Versuche es und versuche es zu klären.
Kann man gemäß der Reaktion tatsächlich verstehen, was es bedeutet, wahrhaftig dem König zu fühlen?
Es könnte sein. Fordere es von ihm.
Wie hat das wirklich mit der Arbeit im Zehner zu tun? Wie muss die Zehnerarbeit sein, um dazu wirklich zu gelangen?
Der Zehner muss sich so organisieren, dass ihr euch ausrichtet, dass ihr vor dem König steht und ihr seid bereit. Ihr wollt wissen, wie ihr mit ihm zusammenarbeiten könnt.
Das heißt, der Glauben muss immer größer werden, ständig größer werden. Oder steigt.
Wenn nicht in der Quantität, so doch in der Qualität.
Oder steigt das und fällt das ständig. Auf und abs.
Es geht einfach nur um die Absicht des Menschen, dass er ständig darüber nachdenkt und versucht, dies.
Ja, er schreibt hier, alle Ratschläge, die es in der Welt gibt, von denen er dachte, dass sie ihm helfen werden, hat bereits getan. Und wenn von allen Seiten her all diese Ratschläge nicht geholfen haben, kann man mit vollem Munde sagen, wenn der Schöpfer mir nicht helfen wird, werde ich keine Lösung finden. Denn ich alles praktisch habe ich bereits getan und nichts hat mir geholfen. Es gibt die Empfindung, dass auch in Tausenden von Jahren, wenn ich die Arbeit auf solche Weise fortsetze, ich ständig diese Empfindung haben werde, dass es noch was zu ergänzen, hinzuzufügen gibt. Es gibt auch einen weiteren psychologischen Störfaktor, der ständig fühlen lässt, dass du nicht würdig bist. Weil ich das nicht würdig bin, bitte ich den Schöpfer nicht. Und das haltet dich davon ab, zu arbeiten.
Du sprichst richtig, also nun?
Wie kann man sich über dieses Hindernis erheben, sich darüber überwinden, wenn du auf vernünftige Weise darüber nachdenkst? So wirst du niemals würdig sein. Aber wenn du auch darum nicht bittest, wirst du auch niemals voranschreiten. Das funktioniert so nicht. Trotzdem stört dich das. Du kannst diese psychologische Barriere nicht überwinden.
Ja. Was machst du also? Ja, das stimmt schon. Das ist schon richtig, was er sagt.
אז רצון אמיתי. כן? שזה הדבר העיקרי שאני לא יכול בלעדיו בחיים. הכרחי.
נו, ו...
כנראה שאני אמור לקבל את זה מהחברה, מהסירייה.
כן. נו, יש לי מישהו תשובה. עכשיו, בסוף, אתה רוצה לענות? נו, תנו לו.
בוקר טוב, מילה אחת, יראה.
טוב, כן גרד.
אני חושב שזה כתוב פה בקטע בעמוד 429, טור ב' בהתחלה, הוא אומר, בעבודה שלא לשמה, שאדם רוצה לבוא לדרגת לשמה, כאן במצב הזה הוא עיקר מה שאדם צריך שמירה יתרה והבנה רבה והדרכה מיוחדת איך לצאת מהמצב שלא לשמה ולהגיע לשמה. כי כאן המקום מסובך מאוד מחמת שאין בידי האדם לברר את האמת. כאן הוא מסביר שהוא משוחד האדם וכן הלאה. אז העניין הזה של הדרכה מיוחדת שהוא צריך לקבל. זה מהרב, מהסירייה, מהבורא, מכולם ביחד. מה זה הדרכה המיוחדת הזאת?
מכולם יחד. אתה צודק. כן? בסך הכל הוא צריך לספוג כל הדברים שהוא שומע. כן? רב, קבוצה ו... וכך לסדר את הקשר שלו עם הבורא. שיעזור לו, שימשוך אותו לפתרון. טוב, מאמר לא פשוט.
In der Gesellschaft gilt Folge dem Kollektiv.
Ahok aharei rabim lehatot.
Für das soziale Leben in der Gesellschaft gilt Folge dem Kollektiv. Jetzt verstehen wir den Ausspruch über die Freiheit des Einzelnen. Es stellt sich in der Tat eine Frage: Woher nimmt das Kollektiv das Recht, dem Einzelnen die Freiheit zu nehmen, und ihm somit das Wertvollste im Leben vorzuenthalten? Es scheint, als gäbe es hier nur rohe Gewalt. Doch wie wir oben darlegten, handelt es sich um ein natürliches Gesetz und um ein Dekret der Vorsehung. Und weil die Vorsehung jeden von uns zwingt, ein soziales Leben zu führen, folgt daraus, dass jeder Mensch die Existenz und das Wohlergehen der Gesellschaft sichern muss. Dies kann nur geschehen, indem man sich das Verhalten Folge dem Kollektiv auferlegt und die Meinung des Einzelnen ignoriert. Dies ist der Ursprung jedes Rechts und jeder Rechtfertigung des Kollektivs. Dem Einzelnen gegen seinen Willen die Freiheit zu nehmen und ihn unter seine Autorität zu stellen. Es versteht sich also von selbst, dass das Kollektiv bei Angelegenheiten, die nicht die Existenz des materiellen Lebens der Gesellschaft betreffen, keine Rechtfertigung hat, die Freiheit des Einzelnen in irgendeiner Weise zu rauben und zu missbrauchen. Denn dann wären sie wie Räuber und Diebe, die die rohe Gewalt über jedes Recht und jede Gerechtigkeit in der Welt stellen, da hier die Verpflichtung des Einzelnen, dem Willen des Kollektivs zu gehorchen,
Überschrift
für das spirituelle Leben gilt, folge dem Individuum. Was das spirituelle Leben betrifft, ist der Einzelnen somit nicht verpflichtet, sich in irgendeiner Weise nach der Gesellschaft zu richten. Im Gegenteil, gilt hier ein natürliches Gesetz, worauf sich das Kollektiv dem Individuum unterzuordnen hat. Und in dem Artikel Der Friede wird klargestellt, dass es zwei Wege gibt, mit welchen uns die Vorsehung umgeben hat, um uns zur Vollendung zu bringen. Einen Weg des Leidens, der uns unbewusst auf diese Weise entwickelt, und einen Weg der Tora und der Weisheit, der uns bewusst auf diese Weise entwickelt, ohne jegliche Qual oder Zwang. Da es sich bei den am weitesten Entwickelten in der Generation sicherlich um einzelne Individuen handelt, folgt daraus, dass die Menschen keine andere Wahl haben, als sich und ihre körperliche Freiheit der Disziplin des Einzelnen zu unterwerfen und den Befehlen und Heilmitteln zu gehorchen, die er ihnen anbietet, wenn sie sich von den schrecklichen Qualen befreien und eine bewusste und freiwillige Entwicklung annehmen wollen, was der Weg der Tora ist. Wir sehen also, dass in spirituellen Angelegenheiten die Autorität des Kollektivs außer Kraft gesetzt ist und das Gesetz gilt, sich nach dem entwickelten Individuum zu richten. Denn bekanntlich bilden die entwickelten und gebildeten Menschen in jeder Gesellschaft immer eine sehr kleine Minderheit. Daraus folgt, dass der Erfolg und das spirituelle Wohlergehen der Gesellschaft in den Händen der Minderheit liegen. Daher ist das Kollektiv verpflichtet, alle Ansichten der wenigen sorgfältig zu bewahren, damit sie nicht aus der Welt verschwinden. Denn sie müssen sicher sein, im vollen Vertrauen darauf, dass die wahren und gereiften Ansichten niemals in den Händen des herrschenden Kollektivs liegen, sondern in den Händen der Schwächsten, das heißt in den Händen der unmerklichen Minderheit. Denn jede Weisheit und alles Wertvolle kommen in kleinen Mengen auf die Welt. Deshalb sind wir angehalten, die Ansichten aller Individuen zu bewahren, da das Kollektiv nicht in der Lage ist, sie auszusortieren.
Fragen? Aus dem wird uns klar, welche Beziehungen es in der Gesellschaft, in einem entwickelten Kollektiv, in einer fortgeschrittenen Gesellschaft geben muss. Besonders unter den entwickelten Individuen in dieser Gesellschaft im Vergleich zur Ja, Oren.
Er macht hier eine Unterteilung zwischen dem Leben der Gesellschaft wo man dem Kollektiv folgen muss und dem spirituellen Leben, indem man die entwickelten Menschen folgen muss. Was ist hier diese Abgrenzung? Was ist hier die spirituelles Leben und was ist das Leben der Gesellschaft? Wo ist der Unterschied?
Das spirituelle Leben ist scheinbar jene Ziele, jene Ideale, denen man folgt und die Menschen bestimmen. Kabbalisten, die Weisen. Das ist das spirituelle Leben. Und danach sollen wir streben und auf solche Weise unsere Kinder erziehen und auf solche Weise die Gesellschaft bilden und anordnen. Und je mehr sie nach höheren Dingen streben werden, so werden sie dementsprechend auch voranschreiten.
Es gibt also Ideale, und von denen aus kommen Handlungen, entstehen Handlungen.
Genau, ableiten, genau.
Dann wird das etwas unklar, dass man soll dem Kollektiv folgen. Man nimmt also erst die Ideale, man sollte also den Idealen der Minderheit folgen.
Ja.
Also das ist, jeder ist doch sicher, dass er die Minderheit ist, die so gebildet ist. Dass dieses höhere Ideal, wir müssen doch vom höheren Ideal her das Kollektiv organisieren. Wie kann man das sein?
So bemüht man sich, zu vertiefen in den Unterschied zwischen den Entwickelteren zu den wenig Entwickelten, zwischen den Massen der Mehrheit und der Minderheit. Und dann? Und dann werden wir uns bemühen, zu bestimmen, wie wir voranschreiten. Was soll man tun? Wie können wir, sagen wir mal, uns bemühen, voranzuschreiten? Sagen wir entsprechend Balasulam und Rabash, gemäß ihren Ratschlägen. Alle anderen Weisen, die wir haben, wie sehr jeder an seinem Platz, wie sehr wir in der Lage sind, sie zu nützen, in dem, was sie getan haben. Aber die Hauptsache für uns sind solche Weise, die verstehen, wie die Welt existieren soll und welche Kräfte in der Welt wirken und so weiter. Ja?
Ja, es ist ja eigentlich klar, dass die Weisen sind die Kabbalisten, das sind unsere Lehrer. Aber hier in diesem Text spricht er von, wie man die Gesellschaft organisiert auf eine gute Art und Weise in der Welt, also in der Gesellschaft, in der Welt. Wie, wenn wir da einen Disput haben, wie kann man also die Minderheit, man muss doch dazu bringen, dass die Mehrheit die eigene Meinung respektiert wird. Wenn die Minderheit dann kommt und sagt, wir sind doch die Minderheit, ihr müsst doch meine Idealen folgen. Es gibt doch hier eine Kollision, ein Aufprall zwischen dem irdischen Leben, diesem Gesetz, dass man dem Kollektiv folgen soll, und dem Minderheit, dass die Minderheit entscheiden muss. Also was heißt das praktisch? Es ist nicht klar, was ist hier die Ausrichtung?
Weil das Lamm. Aber gibt uns nur einen Ist-Zustand. Er erklärt uns nur, was die Situation ist. Er erklärt nicht, was man zu tun hat. Es gibt den Leidensweg, es gibt den Weg der Torah, es gibt Wissen und Weisheit. Es gibt einen Weg, welcher bewusst animiert, angeregt werden kann, welcher nicht angeregt werden kann, unbewusst. Er erklärt uns hier nicht, wie wir uns selbst hier in der Gesellschaft bestimmen müssen, damit die Gesellschaft allmählich jenen Idealen, also sich in dem Ziel annähert. Nein, das sagt ja nicht im Artikel aus.
Ich möchte das bitte fortsetzen, was Oren gesagt hat. Wenn wir also auf dem negativen Weg gehen, was zum Beispiel, wenn die entwickelte Minderheit, die Kabbalisten, was sie nicht entscheiden.
Nicht bestimmen?
Ja, doch die Gesellschaft soll doch dem Kollektiv folgen. Also was wird hier nicht bestimmt? Was ist hier die Meinung, die er hier äußert?
Worin äußert er nicht seine Meinung? Ich glaube überhaupt nicht, dass er ein Kabbalist aus sich herausgeht und seine Meinung offenkundig den Massen äußert. Wo hast du seinen Kabbalisten gesehen?
Wir sehen doch, dass die Kabbalisten viel zu sagen haben über viele Themen, die anscheinend auch eine Rolle in der Gesellschaft spielen.
Ja.
Das ist ja auch etwas unklar, was ist jenseits seiner Grenzen? Welche Arten, welche Bereiche des Lebens sind außerhalb seines Kabbalisten?
Es gibt keine Lebensbereiche, welche außerhalb der Auffassung des Kabbalisten sind. Ja, im Großen und Ganzen erklärten Sie im Artikel, Barslam, anhand welcher Gesetze, wie die Welt existiert, und mittels welcher Gesetze wir die Welt in eine korrigierte Form bringen können.
Also wenn das so ist, dann verstehe ich das so, dass ein Kabbalist, wir müssen ihm folgen in der spirituellen Entwicklung, auch wie wir Gesellschaft dann organisieren müssen, demzufolge. Es gibt ja keine Meinung des Kollektivs, in diesen bestimmten Lebensbereichen, dass wir also ja dem Kollektiv folgen sollen. Und es gibt aber vielleicht auch einen anderen Lebensbereich von spiritueller Entwicklung, wo man dem individuellen und dem spirituellen Lehrer folgen soll. Also in der Praxis, was ich verstanden habe, ist, dass die Kabbalisten bestimmen auch das Leben der Gesellschaft. Sie können über alles etwas sagen, wie man sein Leben zu organisieren hat, in allen Lebensbereichen.
Gut, wenn das so wäre, aber inzwischen sehen wir das nicht so nicht.
Ja, lasst über uns sprechen. Unsere Freunde wollen ihr Leben organisieren, dementsprechend. Also, sie hören Ratschläge, sie lesen davon. Das betrifft ja unser gesamtes Leben. Also, wo ist hier die Abgrenzung, wenn man sagen muss, nein, das ist eine spirituelle Entwicklung und das ist das Leben der Gesellschaft. Und hier muss ich mich verhalten, wie die Gesellschaft das sagt.
Wenn ich mich in Verbindung mit der Masse befinde, über meine Arbeit, über meine Erziehung, über Kindeserziehung, über die Schulen, so bin ich dort also wie ein ganz einfacher Bürger, der gewöhnliche Bürger. Und ich habe dort nicht mehr Einfluss als jeder andere in diesem Kollektiv, in dieser Gesellschaft. Ja.
Ja, zum Beispiel. Sie haben jetzt gerade ein Beispiel gegeben, also Kinder zu erziehen. Also ich habe vor einigen Momenten gehört, dass die Erziehung von Kindern wird durch das Individuum beeinflusst. Ich muss doch den Kinder erziehen, je nach den Kabbalisten, was sie sagen.
Natürlich, es gibt es hier einen Ist-Zustand, einen Soll-Zustand. Natürlich würde ich die Erziehung auch verändern wollen. Nicht nur für die Kinder, auch für die Erwachsenen. was sich alles im Leben der Gesellschaft verändern würde, wenn ich ein Lager wäre, aber ich bin eine Gesellschaft, welche ihren Regeln folgt, ihren Gesetzen folgt, der natürlichen Natur, der Natur der Menschen, der kleinen Egoisten. Und der Kabbalist kann da nichts tun. Und ich bewirke auch Balas Lam, konnte nichts. Auch Chabash.
Das ist ja also der Ratschlag. Also, wenn man zum Beispiel, wir müssen uns zunächst mal klären, der Zustand, es gibt hier einen Zustand, den bevorzugt wird, den er von seinen Lehrern hört. So wird es gewünscht, auch im Leben zu sein. Aber in Praxis für die Gesellschaft, das ist ja total weit weg.
Ja.
Also was ist jetzt also der Ratschlag? Was kann der Mensch da tun, wenn es doch so eine große Lücke gibt zwischen dem Verlangen, wo wir sind, und die Gesellschaft folgt doch den Lehrern nicht.
Die Gesellschaft existiert entsprechend dem egoistischen Gesetz. Für sie besteht die Hauptsache darin, jeden alles zu ermöglichen und so wenig wie möglich, dass er dem Nächsten, dem anderen schadet. So verhalten sich die Menschen in der heutigen Gesellschaft.
Aber trotzdem, er hört diesen Ratschlag über die Erziehung und verschiedenste andere Lebensbereiche, Partnerschaft, Gesundheit, und er hört, es gibt gewünschte Zustände oder Dinge, was die Lehrer uns sagen, aber doch in der Realität, in der Wirklichkeit ist doch eine große Lücke da. Also was sollte er sich sagen?
Es ist doch Zeit, dass die Zeit noch nicht reif ist, um diese Dinge umzusetzen.
Also er kann sich sagen, ich kann spirituell leben, je nach dem Ratschlag der Kabbalisten, und dann muss ich dem Kollektiv folgen, obwohl es doch eigentlich genau das Gegenteil ist von dem, was die Lehrer gesagt haben.
Ja, was siehst du denn? So ist das Leben.
Was soll man? Das erzeugt viel Frustration und Verwirrung.
Was soll man tun? Versuch das Leben anders zu drehen.
Ich sehe es doch bei mir seit einer langen Zeit. Ich versuche es anders zu sehen, aber jenseits von Frustration und Verwirrung bekomme ich nicht viel hier.
Ich verstehe.
Aber ich habe doch, dass wir so folgen sollten, die Erziehung, die uns gesagt wird.
So allmählich hoffen wir, dass unsere Generation und die nächste Generation bereits andere Menschen sein werden, das Leben anders führen als vorher. Wir sind jetzt die Weisheit der Kabbalah in der vorigen Generation nicht kenntlich unterrichtet wurde. Heute kannst du an jeder Ecke kabbalistische Bücher dir erwerben. Du kannst Lektionen hören im Internet, an allen Orten. Dinge. Alles ist offen für jedermann, für jede Frau. Und wir hoffen sehr, dass es die Menschen sehr der Weisheit der Kabbalah näher bringt. Annähert. Ich hoffe sehr, dass die nächste kommende Generation bereits zumindest etwas bereits in den Schulen die wahre Form der Schöpfung der Welt lernen werden, die wichtige Erziehung, welche wir aus den kabbalistischen Texten haben. Ich nehme schon an, dass große Veränderungen passieren werden. Schau, als ich damit begonnen habe, zu meiner Zeit, war alles verborgen, war alles versteckt. Und sie haben sogar davor gefürchtet, offen darüber zu sprechen. Rabash, Hillel, Menachem, seine Schüler, alle meine Lehrmeister in der Weisheit der Kabbalah. Das war alles wirklich im Verborgenen, in Stille. Und heute, bitte, nimm und tue, mach, lern.
Um das zusammenzufassen, ein Mensch, der das klären möchte und unterscheiden möchte
zwischen dem Ratschlag, den er hört von seinem Lehrer, dem gewünschten Zustand. Wie kann man das richtig klären, dass man nicht verwirrt wird in dieser Klärung?
Wir erklären ja allen so gut wie möglich anhand verschiedener Mittel und Wege, was wir denken, was man tun soll, was hinterlassen wir der nächsten Generation, was hinterlassen wir unseren Kindern. Ich hoffe sehr, dass wir zu einem Zustand gelangen werden, an dem unsere Kinder bereits in Klassen die Weis der Kabbalah lernen werden und unsere ganze Betrachtung aufs Leben und auf solche Weise noch mehr voranschreiten werden können. Noch weitergehen werden als wir. Das ist, was ich dazu sagen kann. Ja, das ist sehr wichtig. Für uns ist sehr wichtig, dass wir die nächsten Generationen, die junge Generationen vorbereiten können.
Wir müssen also das danach streben. Also hypothetisch für unsere Kinder, dass wir Klassen vorbereiten, dass sie die Weisheit der Kabbalah dort lernen. Und wir wollen dahin streben, dass wir eines Tages dorthin gelangen in der Gesellschaft.